Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Grenzen und Möglichkeiten der Vermittlung. Wir sprechen gleich über die Rolle der Schweiz im Nahen Osten und analysieren eine Welle von Sabotage- und Spionageattacken auf Polen. Wie das Land in den Fokus der Geheimdienste geraten ist, dazu gleich mehr. Dass der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Haftbefehle gegen Israels Regierungschef Netanyahu und Verteidigungsminister Gallant beantragt hat, bringt nicht nur die israelische Führung in eine schwierige Lage. Auch für europäische Staaten stellen sich heikle Fragen, sollte das Gericht dem Antrag stattgeben. Sie müssten die dann per Haftbefehl Gesuchten festnehmen, sollten Netanyahu und Gallant europäischen Boden betreten. Ungemach droht Israel aber auch von anderer Seite. Spanien, Irland, Slowenien und Malta haben sich unlängst in einer gemeinsamen Erklärung für die Anerkennung eines Palästinenserstaates ausgesprochen. Die gesellschaftliche Mehrheit verlange dies und die Anerkennung liege im geopolitischen Interesse Europas, so Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez im Parlament. Schließlich könne die internationale Gemeinschaft dem palästinensischen Staat nicht helfen, wenn sie ihn nicht anerkenne.
Si lo haré, señorías, porque es lo justo. Porque así lo demanda la mayoría social. Porque además también es en el interés geopolítico de Europa. Y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino.
Ministerpräsident Pedro Sánchez über die Anerkennung Palästinas im vergangenen Monat im spanischen Parlament. Als Termin für diesen symbolischen Akt war zwischenzeitlich der heutige Dienstag im Gespräch. Doch jetzt wird es wohl noch etwas länger dauern. Wir wollen über diese Symbol- und Krisenpolitik sprechen mit dem Politikwissenschaftler Laurent Götschel. Er ist Professor an der Uni Basel mit den Forschungsschwerpunkten Friedens- und Konfliktforschung und Außenpolitikanalyse. Guten Morgen, Herr Götschel.
Guten Morgen.
Herr Götschel, Israel steht nach der Entscheidung des ICC-Chefanklägers unter Druck. Ist es in dieser Situation politisch opportun, die Regierung noch stärker unter Druck zu setzen mit der Anerkennung von Palästina als Staat?
Ich denke, dass die Klärung der Sachverhalte, was geht und was nicht geht und auch die Perspektive, dass es letzten Endes keine Staaten, keine Persönlichkeiten gibt, die a priori über dem internationalen Recht stehen. Das ist eher etwas Positives im Hinblick auf die künftige Grundlage, auf der es hoffentlich zu einer wie auch immer gearteten Lösung in diesem Konflikt kommen könnte.
Aber was bedeutet das für Israel als Staat, wenn die Regierung so unter Druck gerät? Was heißt das für mögliche Kompromissbereitschaft auf dieser Seite?
Also beim Internationalen Strafgerichtshof geht es ja nicht um das Land, um den Staat, der per se angeklagt wird, sondern um Individuen. Und bisher geht es um den Regierungschef Benjamin Netanyahu und Herrn Gallant, den Verteidigungsminister. Auch wenn bisher der Ankläger angekündigt hat, dass es noch zu weiteren Anklagegesuchen kommen könnten. Ich denke, im Hinblick auf die innenpolitisch ja auch leicht konfliktuelle Lage, euphemistisch ausgedrückt, könnte das durchaus auch entweder verschärfend, polarisierend wirken oder aber auf der anderen Seite auch eine Chance eröffnen, doch für einen Wechsel hin zu einer moderateren, vielleicht auch verträglicheren Regierung im Hinblick auf künftige Friedenslösungen.
Die Schweiz mit ihrem neutralen Selbstverständnis seit vielen, vielen Jahren hat ja eine lange Erfahrung, wenn es darum geht, in Kriegen und Konflikten zu vermitteln. Wie wirksam ist aus dieser Perspektive in diesem Zusammenhang das Druckmittel diplomatische Anerkennung, über das ja jetzt einige Staaten in Europa nachdenken?
Die Schweiz hat keine Erfahrung mit Druckmitteln in internationalen Vermittlungsversuchen. Sie ist ja auch politisch, militärisch gesehen kein starkes Land, das Druck ausüben kann. Das ist auch der Vorteil, den sie hat, wenn sie sich in einen solchen Prozess hineinbegibt. Jetzt im konkreten Fall muss man allerdings noch etwas unterscheiden oder relativieren. Ich meine, die Schweiz hat sich immer sehr stark für die Stärkung des internationalen Rechts, des Völkerrechts eingesetzt. Sie sieht das natürlich auch in ihrem eigenen Interesse als nicht so starkes Land, dass das Recht gelten soll und alle Staaten damit gleicher dastehen, als sie es ohne Völkerrecht sein würden, wo die Macht dann noch mehr durchgreifen würde. Also ich kann mir nur vorstellen, dass die Schweiz im Grundsatz diesen Schritt des Internationalen Strafgerichtshofes unterstützt, ohne dass das aber direkt durchschlagen würde auf das, was sie allenfalls in diesem Konflikt zur Friedenslösung beitragen könnte.
Und wenn wir über das zweite Druckmittel sprechen, nämlich das, was der spanische Ministerpräsident in die Debatte gebracht hat und mit mehreren anderen Regierungschefs ja schon besprochen hat, der Plan liegt ja auf dem Tisch, eben Palästina als eigenständigen Staat anzuerkennen. Was glauben Sie, wie wirksam ist dieser politisch-symbolische Akt?
Ich finde diesen Akt durchaus sinnvoll. Denn solange man kein Staat ist, ist man international nicht wirklich handlungsfähig. Und die palästinensischen Gebiete sind ja weder formell Teil Israels noch unabhängig. Das heißt, sie sind so in Limbo, eine Grauzone. Und die Spannungen, die wir beobachten können in Gaza, aber nicht nur in Gaza, auch im besetzten Westjordanland, sind nicht zuletzt auch Ausdruck dieser komischen Zwischenlage dieser Gebiete, die kein wirklicher Staat sind, noch kein wirklicher Staat sind, aber auch nicht von Israel als Teil des eigenen Gebietes anerkannt werden. Also eine Klärung und eine Stärkung der Handlungsfähigkeit Palästinas ist in diesem Konflikt sicher von Vorteil, denn damit man einen Konflikt lösen kann, braucht es handlungsfähige Akteure.
Wäre es für die Schweiz denkbar, sich da anzuschließen?
Die Schweiz könnte sich durchaus dem anschließen. Sie hat sich bei der letzten Resolution in der UNO enthalten, was innenpolitisch in der Schweiz auch zu gewissen Debatten geführt hat. Ich interpretiere jetzt mal die Enthaltung dahingehend, dass die Schweiz sich auch eben für allfällige künftige Vermittlungsbemühungen alle Optionen offen halten will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweiz grundsätzlich sich auf die Dauer gegen eine Anerkennung Palästinas als Staat aussprechen würde.
Alle Optionen offen halten, sagen Sie. Wie lässt sich von außen grundsätzlich auf Konfliktparteien einwirken, wenn beide das Gefühl haben, ja, dass die Fortsetzung der Kämpfe ihnen Vorteile bringen wird, so wie es ja aktuell im Kampf, im Krieg zwischen den Terroristen der Hamas und Israel der Fall zu sein scheint?
Wenn man keine Supermacht ist, die mit Macht alleine Konfliktparteien zu einem Waffenstillstand bewegen kann, dann muss man abwarten, bis die Konfliktparteien gewissermaßen reif sind. Das ist ein Begriff aus der Friedens- und Konfliktforschung. Reif heißt genügend gelitten haben. Das klingt ganz schrecklich, aber dem ist halt so, dass man sagt, beide Akteure kommen zum Schluss, dass die Fortsetzung des Krieges, der militärischen Feindseligkeiten, ihnen keine nennenswerten Vorteile mehr verschaffen und dann langsam bereit wären, anders miteinander umzugehen. Solange sie das nicht wollen und sie niemand dazu zwingen kann, gibt es kein Mittel, um dem entgegenzuwirken.
Das heißt, die Schweiz und auch die europäischen, die EU-Staaten sind sozusagen zum Stillhalten verdammt?
Ja, stillhalten ist was anderes. Also ich meine, man kann durchaus versuchen, auf die Parteien einzuwirken, ihnen Wünsche kundzutun oder gewisse Handlungen stärker zu unterstützen als andere. Es gibt viele Zeichen, die man setzen kann. Politik hat ja auch viel mit Symbolik zu tun. Und ich denke, das, was jetzt in Bezug auf die Staatlichkeit Palästinas geschieht, einerseits, andererseits das, was jetzt der Internationale Strafgerichtshof tun ist, das sind so Dinge, die nicht sofort unmittelbar sich auf dem Terrain auswirken, die aber doch wichtige Zeichen sind, und zwar nicht nur durch die jeweiligen internationalen Organe, sondern auch durch die Haltung der jeweiligen Staaten inklusive der Europäischen Union in Bezug auf diese Positionierung der internationalen Organisationen.
Als es in den 90er Jahren diplomatische Erfolge zwischen Israel und den Palästinensern gab, da wurden die in Norwegen erzielt. Der Oslo-Friedensprozess ist uns bis heute ein Begriff. Andererseits nimmt die Schweiz zum Beispiel seit 1979 die US-Interessen im Iran ein. Im Umfeld der großen iranischen Raketenattacke auf Israel lief offenbar ein Teil der Kommunikation über Bern. Die Schweiz übernimmt also ja eine besondere Rolle in der Region. Wie stark beschäftigt der Gaza-Krieg heute die Schweizer Diplomatie? Was würden Sie sagen?
Der Gaza-Krieg, der Israel-Palästina-Konflikt ist nach wie vor ein ganz wichtiges Thema in der Schweizer Diplomatie, in der Friedensförderungspolitik der Schweiz. Die Schweiz hat sich in der Vergangenheit vor allem auch im humanitären Bereich engagiert und ausgezeichnet, sei es indirekt via das Internationale Komitee des Roten Kreuzes oder durch eigene Bemühungen auch zur Einhaltung der Genfer Konvention des humanitären Völkerrechts in den besetzten Gebieten. Ich denke, dass die Schweiz nach wie vor stark bemüht ist, eine Rolle zu spielen in dieser Region. Es hat sich vieles verändert in den letzten Monaten und Jahren, auch durch die Annäherung an gewisse Golfstaaten inklusive Saudi-Arabien. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweiz auch in Anbetracht der Ereignisse seit dem 7. Oktober jetzt plötzlich das Handtuch werfen würde.
Zum Abschluss noch eine andere Frage. Die Rolle der Berufspolitiker ist das eine, der Berufsdiplomaten. Auf die Politik wirken aber auch andere Kräfte ein. Wenn wir beim Thema Gaza-Krieg bleiben, dann geht es vor allem um die Proteste in der Gesellschaft und hier vor allem an den Hochschulen, an den Universitäten. Wie stark sind hier die Schweizer Hochschulen involviert? Sie arbeiten ja selber, Sie lehren ja selber an einer.
Ja, die Proteste, die Besetzungsaktionen, die in den USA begonnen haben, sind voll in der Schweiz angekommen. Fast alle Universitäten sind in den letzten Wochen besetzt worden auf die eine oder andere Art und Weise. Fast alle sind auch auf die eine oder andere Art und Weise wieder geräumt worden. Aber das Thema ist hier voll angekommen. Auch Forderungen, die Zusammenarbeit mit israelischen Hochschulen zu beenden, den Staat und seine Institutionen zu boykottieren. Persönlich muss ich sagen, stehe ich Hochschulboykotten nicht positiv gegenüber. Swisspeace, den Think Tank, den ich ja auch leite in meiner Tätigkeit an der Universität Basel, baut spezifisch auf Netzwerke mit Hochschulen, auch in anderen Konfliktgebieten, weil wir diese Institutionen als Inseln der Vernunft erachten. Und wenn es gelingt, Ideen, Perspektiven aufzubauen und diese auch mit lokalen Akteuren zu verankern, dann bilden dafür Hochschulen eine sehr wichtige Basis. Und die Zusammenarbeit grundsätzlich einzustellen, erachte ich als nicht zielführend.
Über die Grenzen und Möglichkeiten der Diplomatie, wie der Gaza-Krieg die Schweiz beschäftigt, habe ich mit Laurent Götschel gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität Basel. Besten Dank für Ihre Einschätzung heute Morgen.
Vielen Dank.
Mehrere hundert Milliarden Euro will die Europäische Union in den kommenden Jahren in die Hand nehmen, um sich verteidigungsbereit zu machen. Verteidigungsbereit gegen Angriffe aus Russland. Die könnten konventionell, nuklear, aber auch, wie es unter Fachleuten immer wieder heißt, hybrid erfolgen. Zu den Ländern, die sich schon heute besonders bedroht fühlen, zählen neben den baltischen Staaten auch Russlands Nachbar Polen. Dort hat zuletzt die Debatte über Geheimdienstaktivitäten und hybride Angriffe aus Moskau neue Fahrt aufgenommen. In Warschau bin ich jetzt verbunden mit unserem Polen-Korrespondenten Peter Sawicki. Herr Sawicki, welche vermeintlichen oder tatsächlichen hybriden Angriffe oder Sabotageakte sind in Polen denn zuletzt bekannt geworden?
Also man muss zunächst einmal sagen, dass aus polnischer Sicht die Migrationsbewegung, die es ja regelmäßig gibt an der polnisch-belarussischen Grenze seit 2021, dass man das in Polen allgemein bereits als eine Art hybride Waffe in Anführungszeichen betrachtet. Und aktuell gibt es da auch wieder eine zugespitzte Lage. Und das ist also etwas, was seit Jahren aus polnischer Sicht stattfindet. Was aktuelle Fälle angeht, da hatte sich Regierungschef Donald Tusk vor einigen Tagen etwas diffus geäußert. Er hatte gesagt, im Laufe der vergangenen Wochen seien in Polen mehrere Versuche, Sabotageakte zu begehen, vereitelt worden. Und gestern Abend in einem Interview im TV-Sender TVN24 ist er dann etwas konkreter geworden. Und dieses Interview könnte noch für Debatten sorgen. Da hat Tusk gesagt, es seien kürzlich 9 Verdächtige festgenommen worden, die direkte Anweisungen aus Russland bekommen hätten. Und dabei handelt es sich um Vorwürfe, physische Attacken, Körperverletzungen begangen zu haben oder auch Brandstiftung bzw. versuchte Brandstiftung begangen zu haben. Diese Aussagen geschehen vor dem Hintergrund mehrerer Feuer, die es zuletzt in Warschau vor allem gegeben hat, zum Beispiel in einem Einkaufszentrum, aber auch andernorts in Polen bei Abfallanlagen. Da wird allerdings noch ermittelt, was wirklich dahinter steckt. Etwas konkreter ist aber zum Beispiel auch noch, um einen weiteren Fall zu nennen, der bekannt geworden ist vor kurzem, die Festnahme eines Mannes vor einigen Wochen, dem vorgeworfen wird, den Flughafen in Rzeszów im Süden Polens ausgespäht zu haben, um möglicherweise Pläne eines Attentats auf Präsident Wolodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, mit vorzubereiten. Also einige Fälle, über die hier derzeit diskutiert wird.
Sie sagen, es wird noch ermittelt. Inwieweit lässt sich denn eindeutig eine Spur nach Russland oder Belarus verfolgen?
Also in vielen Fällen ist es sicherlich schwierig, es handfest nachzuweisen, weil ja oft dann Geheimdienste da mitwirken oder in aller Regel, die dann sicherlich Möglichkeiten haben, konkrete politische Verbindungen nach Russland vielleicht zu verwässern oder auch nach Belarus. Wir sehen derzeit diese nachdrückliche Betonung der Gefahr von Russland und von Belarus ausgehend in der polnischen Politik, aber auch gerichtlich nachgewiesene Fälle. Im April erst, vor einigen Wochen, ist ein russischer Staatsbürger, der in Polen gelebt hatte, in Danzig zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden, weil er, wie es heißt, das gilt also als erwiesen, Informationen über das polnische Militär gesammelt hat. Und wenn man sich die Gesamtlage derzeit anschaut, politisch, geostrategisch, militärisch, dann stellt man fest, dass Polen ja sozusagen ein natürliches Objekt von Interesse für Russland ist, dadurch, dass Polen ein wichtiger Logistikknotenpunkt für Waffenlieferungen für die Ukraine ist. Und es gibt natürlich noch die sogenannte Suwałki-Lücke zwischen Polen und Litauen, was als möglicher Schwachpunkt für einen möglichen künftigen russischen Angriff auf die NATO gilt.
Auch in Deutschland heißt es, die Aktivität der russischen Geheimdienste sei extrem hoch. Was können Sie uns sagen über das Ausmaß der Aktivitäten der russischen und auch der belarussischen Dienste in Polen, vielleicht auch als Erbe des Kalten Krieges?
Ja, diese Diskussion wird jetzt vermehrt geführt, wobei da tatsächlich weniger auf die Zeit des Kalten Krieges der Fokus drauf gelegt wird, eher auf die Transformationszeit, also die ersten Jahre des demokratischen Polens in den 90er Jahren, die wirtschaftliche Fortentwicklung danach, was plausibel erscheint, weil ja Polen zum Beispiel 1999 der NATO beigetreten ist und heute eben diese veränderte geostrategische Rolle spielt. Und da haben Kommentatoren zum Beispiel auf aus ihrer Sicht ungeklärte Fälle hingewiesen, wonach es in den vergangenen Jahren zum Beispiel russische Firmen geschafft hatten, sich sozusagen regulär im polnischen Markt zu etablieren, dann aber Zugang zu sensiblen militärischen Daten erhalten hätten. Und da seien auch Ermittlungen im Sande verlaufen, beziehungsweise unklar, was daraus geworden sei, was zum Beispiel auf Lücken in der Informationssicherheit allgemein in Polen hinweise und auf zu schwache Nachrichtendienste. Das sind so einige erste Diagnosen, die hier aufgestellt werden.
Noch ganz kurz, vor einigen Tagen sorgte das Asylgesuch eines polnischen Richters in Belarus für Aufsehen. Er wird als mutmaßlicher Spion betrachtet. Welche Neuigkeiten gibt es hier?
Also rein formal ist er jetzt, wird gegen ihn strafrechtlich ermittelt, weil die Immunität aufgehoben worden ist, was natürlich symbolische Natur hat, weil er in Belarus ist, dort natürlich nicht ohne weiteres verhaftet werden kann. Es gibt Untersuchungen, eine Schadensanalyse läuft noch auf Hochtouren, welche Zugänge er zu Informationen gehabt hatte. Da geht es zum Beispiel möglicherweise um persönliche Daten in den Bereichen Justiz und Militär. Und weiterhin wird auch noch untersucht, die Umstände der möglichen Anwerbung. Hat er auch klassisch spioniert für Russland bzw. Belarus oder hat es eine andere Art der Kooperation gegeben? Und eine politische Schlussfolgerung ist, dass er möglicherweise gezielt jetzt diese Flucht ergriffen hat, um in Polen vor den Europawahlen Unruhe zu stiften.
Einschätzungen waren das von unserem Polen-Korrespondenten Peter Sawicki. Besten Dank. Am Mikrofon von Europa heute war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.